Live von den Toyota-Gewerbewochen mit den neuen Nutzfahrzeugen, auch voll elektrisch. Mit geringem Verbrauch und hoher Nutzlast geht's direkt aufs Feld. Mit dabei und in der Leasing-Offensive der neue Pro A-City. Schon ab 156 Euro im Monat, zuzüglich Mehrwertsteuer. Kurzfristig verfügbar bei Ihrem Toyota-Partner.
20 Minuten sind einfach nicht genug. Der BVB kommt in Leipzig unter die Räder und verliert das Duell um Platz 4 deutlich. Die Mängelliste wird immer länger und ausgerechnet jetzt kommen die Zauberfußballer von Paris nach Dortmund. Allerdings gibt es auch Hoffnungsschimmer. Ein rekordverdächtiger Engländer zum Beispiel. Und dann ist da ja auch noch die Überraschungstüte BVB. Trotzdem muss sich einiges ändern. Und zwar schleunigst. Ab in eine neue Folge, die Dortmund-Woche.
Hallo zusammen, hier ist die Dortmund-Woche. Die Dortmund-Woche in einer englischen Woche, die man auch als Crunch-Time bezeichnen könnte. Crunch-Time deshalb, weil es in der Fußball-Bundesliga am Samstag bereits ein, in Anführungsstrichen, ja, vielleicht sowas wie ein vorgezogenes Endspiel um diesen Platz 4 gegeben hat. Darüber müssen wir in dem Fall leider auch reden. Und dann gibt es natürlich, und das elektrisiert alle BVB-Fans und nicht nur die, da gibt es natürlich die Halbfinals in der Champions League. Die Bayern legen vor gegen Real Madrid und Borussia Dortmund zieht dann am Mittwoch, am Vorabend des 1. Mai sozusagen, zu Beginn der Walpurgisnacht nach gegen Paris Saint-Germain. Und darüber wollen wir natürlich reden. Manni Sedelbauer, und vor allen Dingen müssen wir uns mal mit einer Frage beschäftigen. Ja, was ist denn nun der wirkliche BVB? Ist es der aus der Champions League, der diese nicht gerade leichte Vorrundengruppe sehr souverän genommen hat, der sich vorzeitig fürs Achtelfinale qualifiziert hatte, der dann sogar Gruppensieger geworden ist, der gegen Atletico Madrid dann in dem Viertelfinal-Rückspiel wahnsinnig einen rausgehauen hat? Oder ist es dann doch der BVB, den unter anderem du am Samstag dann leider in Leipzig gesehen hast? Hallo erstmal.
Hallo Olli, hallo an euch da draußen. Wir nehmen, oder ihr seid sozusagen fast live mit dabei, kann man glaube ich schon fast sagen. Wir nehmen nämlich Montagabend ausnahmsweise heute erst auf. Und wenn die Folge rauskommt und ihr sie heute oder später noch hört, dann sind wir fast zu sagen, fast schon komplett live, Olli. Ja, du warst nicht in Leipzig mit dabei, hast es dir nicht angucken müssen aus BVB-Sicht. Ja, ja. Ich war dabei und ja, irgendwie war es ein ganz komisches Spiel. Auch nach dem Spiel, alle vom BVB waren so ein bisschen sauer aufgewühlt, waren natürlich auch enttäuscht, dass man natürlich jetzt nicht diesen vierten Platz, der möglich gewesen wäre durch einen Sieg, nicht eingenommen hat. Und auf der anderen Seite war irgendwie so die Gefühlslage, mehr war einfach nicht drin. Und das spricht eigentlich schon Bände, finde ich. Wie siehst du es, Olli?
Ja, definitiv. Also wenn man tatsächlich sagen muss, und das ist mein Eindruck auch, ich habe es mir dann, wie heißt das so schön heutzutage, Real-Life reingezogen, diesen ja nicht besonders beeindruckenden Auftritt von Borussia Dortmund oder vielleicht deshalb gerade doch beeindruckenden Auftritt. Und ich muss sagen, wenn man solche Probleme hat mit einem zugegeben starken RB Leipzig und vor allen Dingen solche Probleme mit der Geschwindigkeit, die die Leipziger da auf den Platz gebracht haben, das kann nicht nur nicht der Anspruch von Borussia Dortmund sein, sondern das ist schon in der Tat bedenklich. Selbst wenn man sich vor Augen führt, ja, möglicherweise spukte bei dem einen oder anderen auch schon dieses große Halbfinale gegen PSG im Kopf rum. Nee, also kann man sich einfach nicht verkaufen. Also 20 gute Minuten reichen tatsächlich da nicht aus. Und wenn ich mir allein die Anzahl der Torchancen anschaue, die Leipzig gehabt hat, also ich wage mir gar nicht auszumalen, aus Dortmunder Sicht, wie dieses Spiel hätte enden können. Und ich stelle mir immer wieder die Frage, wie kann das eigentlich sein? Nehmen wir mal das 4:1 für RB Leipzig. Da gibt es einen Einwurf für RB David Raum. Es ist sozusagen ein ruhender Ball. Dann diese Grätsche von Mats Hummels ins Leere. Und dann läufst du quasi, ja, ich sag mal, völlig ohne Deckung in diesen Angriff hinein. Du hast da, glaube ich, eine Situation dann von 1-3, 1-4 im eigenen Strafraum. Also da stimmt's hinten und vorne nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Manni, Julian Brandt hat ja relativ deutliche Worte hinterher gefunden. Die, finde ich, sind absolut angebracht. Und damit hat er mir auch so ein bisschen aus dem Herzen gesprochen. Das ist ein Schlag in die Fresse gewesen.
Ja, zu 100%. Gregor Kobel hat es dann auch nach dem Spiel bei unserem Mikro gesagt. Er meinte, das war heute auch einfach nichts. Nach diesen ersten 20 Minuten, die ja dann doch sehr vielversprechend eigentlich waren. Dieser Start, beide Mannschaften eigentlich relativ gut im Spiel, viel Tempo. Der BVB auch mutig vor allem nach vorne. Dann natürlich so ein Sahnetor von Jadon Sancho, der auch mal wieder getroffen hat. Und da hatte man schon das Gefühl, naja, da könnte vielleicht was gehen. Aber wie du sagst, am Ende kann der BVB so hart, wie es klingt, mit diesem 1:4 wirklich, glaube ich, noch gut leben, weil wenn die Leipziger das irgendwie ein bisschen zielstrebiger ausspielen da am Ende, du hast die Torschüsse angesprochen, da waren es am Ende 21 Torschüsse, dann kannst du dir da auch mal in Leipzig gegen eine Mannschaft, die ja doch jetzt auch wieder richtig gut in der Spur ist mit ihren Offensivkünstlern, da auch Xavi Simmons, ein unfassbar guter Spieler, dann kannst du dir da tatsächlich auch mal 6-7 fangen und das wäre in diesem Spiel auch auf jeden Fall drin gewesen. Also, und das ist natürlich schon erschreckend. Du gehst in dieses Spiel, hast dir viel vorgenommen, hast auch immer gesagt, naja, Paris ist eigentlich nicht in unseren Köpfen, wir wollen unbedingt Vierter werden. Und dann lässt du dir nach diesen 20 Minuten so den Schneid abkaufen. Und ja, die Worte von Julian Brandt absolut, absolut richtig gewählt. Und das finden wir ja auch eigentlich immer so schön, wenn sich dann jemand hinstellt und dann auch, ja, ich glaube, jeden BVB-Fan so ein bisschen aus der Seele spricht. Olli, ich finde das dann auch sehr gut und ich finde grundsätzlich Julian Brandt, der war tatsächlich in meinen Augen noch der beste Dortmunder in Leipzig, der hat es wenigstens versucht, war engagiert, hat auch immer wieder Akzente nach vorne gesetzt, aber ja, unterm Strich kann er es natürlich alleine auch überhaupt nicht richten. Wie gesagt, gegen eine Leipziger Mannschaft, die gut ist, aber der BVB hat ja auch den Anspruch an sich, jetzt vielleicht nicht dieses Jahr mindestens zweite Kraft in Deutschland zu sein. Ich glaube, von diesem Gedanken können sie sich in der Saison und wahrscheinlich auch in der nächsten Saison ein bisschen verabschieden, oder?
Ja, definitiv. Zumal Borussia Dortmund aktuell, wir haben es ja schon gesagt, auf Platz 5, zumal Borussia Dortmund ja gerade in den 8 Bundesligaspielen gegen die 4 Top-Teams, also die 4 Mannschaften, die vor dem BVB spielen, stehen, gegen Leverkusen, gegen die Bayern, gegen Stuttgart und eben gegen Leipzig nur einen einzigen Sieg haben einfahren können, 2:0 in München.
Wenigstens in München.
Wenigstens in München, okay, aber das muss man ja in dieser Saison auch ein klein wenig relativieren, wo die Bayern möglicherweise tatsächlich auf dem Tiefpunkt waren. Ja. Es hat 5 Niederlagen gegeben. Es hat beispielsweise gegen den VfB Stuttgart, wenn man da noch das Aus im DFB-Pokal mitzählt, sogar 3 Niederlagen gegeben. Und das kann nicht der Anspruch von Borussia Dortmund sein. Und das ist ja das Fatale daran, bei diesem 1:4 in Leipzig, auch wenn da natürlich ein paar Stammkräfte gefehlt haben, da wurden dann doch erhebliche Zweifel an der Wettbewerbsfähigkeit dieser Mannschaft deutlich für mich. Das muss man mal so deutlich sagen. Das internationale, das Champions-League-Gesicht von Borussia Dortmund hin oder her, das ist schon extrem bedenklich und ich glaube, dass tatsächlich, wir haben ja in der vergangenen Woche auch über die Umstrukturierung an der BVB-Spitze gesprochen, wir haben darüber gesprochen, da ist es dann ja amtlich gewesen, dass wenn Mislintat zurückkehrt als Kaderplaner, als technischer Direktor, so wird dann ja wohl sein offizieller Titel sein, dass Lars Ricken sich da jetzt natürlich als Geschäftsführer, als sozusagen in Sachen Sport oberster Entscheider einbringen wird. Ich glaube, dass das Dinge sind, die dieses Trio umtreiben werden, nämlich mal genau zu analysieren, woran liegt es denn tatsächlich? Gibt es möglicherweise auch einen Vermittlungsfehler? Die hat es in dieser Saison für mich ohne Zweifel gegeben. Also wenn ich mir anschaue, wie der Spielaufbau beispielsweise in der Hinserie ausgesehen hat in der Fußball-Bundesliga, das war unterirdisch. Und dann muss man sicherlich konstatieren, dass durch die Zunahme von Nuri Sahin und Sven Bender, die beiden neuen Co-Trainer im Januar, sich da schon ein klein wenig was verbessert hat. Aber es ist für mich immer noch eine Problemzone, dieser Spielaufbau. Und was mir dann auch aufgefallen ist, dass auch einige Leute, die da jetzt in Leipzig reingekommen sind, also ein Salih Özcan beispielsweise spielt sein zweites Jahr beim BVB, der wirkte für mich absolut überfordert. Und von Felix Metscher, der sicherlich einen schweren Start hatte, ja auch neben Özcan in der Zentrale da gespielt hat, weil halt Sabitzer und auch Can nicht zur Verfügung standen. Also die beiden, da muss ich ganz ehrlich sagen, auch bei allen milderen Umständen vielleicht gegenüber speziell Felix Metscher, häufig verletzt worden, er ist neu, er muss sich reinfinden, er wirkt auch so als Typ ein bisschen introvertiert, aber das hat mich schon sehr, sehr enttäuscht, dieser Auftritt.
Ja, ich hab da vorher gerade mal die Torschussstatistik daraus gekramt, die ja schon sehr für RB Leipzig dann gesprochen hat. Wenn man grundsätzlich mal auf die Spieldaten schaut, dann ist da eigentlich gar nicht, außer bei den Torschüssen, gar nicht so viel Unterschied. Also der BVB hatte, und das muss man sich ja mal geben, 61% Ballbesitz und hat es nicht geschafft, was damit anzufangen. Das lag natürlich auch daran, du hast jemanden angesprochen wie Salih Özcan, dass du überhaupt gar keinen Zugriff meiner Meinung nach im Spiel bekommen hast. Und da habe ich tatsächlich auch mal ein bisschen in den Statistiken gekramt. Jetzt sagt vielleicht der ein oder andere, geh weg damit. Aber nur mal ein Beispiel. Salih Özcan hat im Spiel 36% seiner Zweikämpfe gewonnen. Wenn man jetzt auf die RB-Seite schaut, Xaver Schlager und Amadou Haidara, die dort ja so, was wie die defensiven Mittelfeldspieler waren, die haben 67% und 62% Zweikämpfe gewonnen. Also also fast schon das Doppelte von Salih Özcan. Dann wundert es natürlich einen nicht, dass man im Spiel überhaupt gar keinen Zugriff bekommen hat.
Definitiv.
Und es ist natürlich auch schon Wahnsinn, wenn jetzt jemand fehlt, wie ein Emre Can, ein Ian Maaßen. Marcel Sabitzer hat natürlich auch sehr geschmerzt, der Ausfall. Dass viele BVB-Fans dann auch so gesagt haben, naja, jetzt ist der Emre Can mal draußen, dann sollen mal die anderen jetzt zeigen, was sie können. Und dann muss man einfach feststellen, ja, da kann es keiner besser. Also das hat, finde ich, das Spiel gegen Leipzig schon sehr, sehr deutlich gezeigt.
Absolut. Wobei ich mir auch immer sage, wenn ich dann sehe, wie beispielsweise sich ein Salih Özcan in bestimmten Situationen verhält, wenn er seine Position, die Holding Six sozusagen, verlässt, wenn er falsch steht zum Gegenspieler, dann führe ich das nicht unbedingt primär darauf zurück, dass er es nicht besser kann, sondern das müsste er besser können. Sondern dann glaube ich tatsächlich auch, dass da eventuell auch ein Problem in der Vermittlung besteht. Mhm. Denn so wie er sich da angestellt hat, dann hat er entweder bei der Vorbesprechung im Hinblick auf dieses Spiel nicht richtig aufgepasst oder man hat ihm nicht das Richtige gesagt. Das muss man schon dann sagen. Also man hatte ja auch zuletzt so ein bisschen den Eindruck, natürlich in erster Linie durch diese gewisse Stabilisierung in der Rückrunde und auch durch die Tatsache, dass der BVB es geschafft hat, ins Halbfinale der Champions League vorzustoßen, dass damit und so scheint es ja tatsächlich auch zu sein, wenn man so ein bisschen in den Verein hineinhorcht, dass Edin Terzic damit quasi, über den man zur Winterpause ja auch noch diskutiert hat, ob er tatsächlich über Saisonende bleibt, dass er dadurch jetzt quasi über die Hürde gesprungen ist und auch in der kommenden Saison Cheftrainer sein wird. Es wird wahrscheinlich so kommen, aber ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, nicht nur den Kader zu hinterfragen in der Zusammensetzung, sondern tatsächlich auch zu hinterfragen, wenn man jetzt schon nicht bereit ist, über den Trainer in dem Sinne zu reden, dass man sagt, oh, vielleicht wechseln wir nochmal die Pferde, vielleicht holen wir uns einen neuen Cheftrainer, danach sieht es derzeit eher nicht aus, dann aber wirklich nochmal genau zu fragen, was ist auch in diesem Bereich zu optimieren? Ja. Denn da scheint immer noch nicht alles ganz, ganz rund zu laufen. Ja. Das ist mein Eindruck.
Ja, das ist auch mein Eindruck, also den teile ich definitiv. Weißt du, was ich mir so ein bisschen gewünscht hätte, vielleicht sogar nach dem Spiel? Da habe ich auch gefühlt jeden, mit dem ich dann danach gesprochen habe, ob das jetzt ein Gregor Kobel war, Edin Terzic, da habe ich gefragt, naja, wie sehr ist denn dieses Champions-League-Spiel vielleicht schon in den Köpfen gewesen, gegen Paris? Weil es war ja schon offensichtlich, dass da einige, du hast es angesprochen, nicht ordentlich aufgepasst haben oder einfach nicht hundertprozentig da waren in so einem Spiel.
Ja.
Und dann finde ich, ein Thomas Tuchel hat das ja zum Beispiel am Freitag, glaube ich, müsste die Bayern-PK gewesen sein, sowas gesagt wie so ein Spiel, so ein Halbfinale in der Königsklasse, natürlich ist das in den Köpfen, ob das jetzt bewusst oder unbewusst ist, da denkt man natürlich dran, auch am Wochenende, und hätte mir das einer gesagt, hätte gesagt, ja, vielleicht waren wir schon ein bisschen weiter oder so, hätte ich gesagt, okay, alles gut, das ist total fair, man will diese Saison irgendwie doch noch vergolden, und das ist einfach so das Kerngeschäft und man hofft einfach, dass dieser fünfte Platz dann reicht. Aber jeder hat gesagt, nein, nein, wir waren hundertprozentig fokussiert. Und dann finde ich das Ganze eigentlich noch besorgniserregender, wenn man dieses Spiel hundertprozentig ernst genommen hat, wenn man wirklich das als Gradmesser nehmen wollte und sich dann so in Leipzig, ja, man kann es gar nicht sagen, als abschlachten lässt. Und das finde ich dann schon sehr, sehr bedenklich, dass obwohl sie fokussiert sind und gut vorbereitet waren ja offenbar, dann doch so überrascht sind von dem schnellen Umschaltspiel beispielsweise der Leipziger, für das sie ja über die nationalen Grenzen auch bekannt sind. Also das fand ich schon...
Ja, definitiv.
Fand ich.
Also...
Live von den Toyota-Gewerbewochen mit den neuen Nutzfahrzeugen, auch voll elektrisch. Mit geringem Verbrauch und hoher Nutzlast geht's direkt aufs Feld. Mit dabei und in der Leasing-Offensive der neue Pro Ace City. Schon ab 156 Euro im Monat, zuzüglich Mehrwertsteuer. Kurzfristig verfügbar bei Ihrem Toyota-Partner.
Wenn man sieht, wie Borussia Dortmund sich, du hast das Umschaltspiel, die ausgewiesene Stärke von RB Leipzig angesprochen, wenn man sieht, wie wenig der BVB dem entgegenzusetzen hatte und wie konfus Borussia Dortmund da auch wirkte. Ich gehe mal davon aus, dass man sich vorher Strategien gerade für diese Leipziger Stärke zurechtgelegt hatte. Und wenn man dann nochmal auf die Chronologie dieses Spiels schaut, der BVB geht in Führung und danach brachen dann sozusagen die Dämme. Und das ist für mich ein eindeutiges Indiz, dass es tatsächlich da auch mental einen Nachlassen gegeben hat, im Kopf sozusagen. Also nach dem Motto, wir sind jetzt einigermaßen drin und schalten wir mal einen Gang zurück. Leider Gottes auch in Sachen Konzentration. Ich glaube, so stark wie Leipzig an diesem Samstag aufgetreten wäre, hätte der BVB auch mit einer besseren Einstellung diese Partie verloren. Aber dass es dann so desaströs wurde, und wie gesagt, das Ergebnis hat es ja tatsächlich noch gut mit Borussia Dortmund gemeint, das spricht dafür, dass man dann irgendwann auch abgeschaltet hat. Und dann wiederum, lieber Manni, dann sind wir natürlich auch wieder bei der Verantwortlichkeit des Trainers. Das muss man deutlich sagen. Der BVB hat schon, das muss man sagen, diese ständigen Mentalitätsprobleme, über die in den vergangenen Jahren ja auch an dieser Stelle in der Dortmund-Woche sehr häufig gesprochen worden ist, sei es auch anfänglich mit dir und dann viele, viele Male vorher auch mit Patrick Berger, die hat man weitgehend ausmerzen können, finde ich, schon in den letzten Monaten. Man hat nicht alle Defizite überwunden, spielerisch, taktischer Art. Diese Mentalitätsgeschichte, die hat man einigermaßen in den Griff gekriegt, aber das war ein Rückfall, das muss man deutlich sagen. Und man muss natürlich aufpassen, dass man das jetzt nicht mitnimmt in dieses Champions League-Halbfinale-Hinspiel. Und vor allen Dingen muss man darauf achten, was ist in Leipzig der Kasus Knaxus gewesen? Man hat Probleme mit der Geschwindigkeit der Leipziger gehabt. Ja gut, gegen wen spielst du denn jetzt am Mittwoch? Willen, ja. Also, die sind auch nicht gerade sehr langsam. Die Herren Dembélé, Mbappé oder Bradley Barzola, der ja sowas wie der neue Shootingstar ist. Also, da bin ich tatsächlich mal sehr gespannt, ob es, Sebastian Kehl hat es ja dann anschließend auch gesagt, ja, wir haben das ja auch schon einige Male bewiesen, dass wir uns dann auf die Champions League einstellen können. Gregor Kobel hat gesagt, wir haben schon mehrfach gezeigt, wir können switchen. Hoho, ich klopfe hier auf mein Schreibtischholz, dass das auch gelingen wird.
Ja, total. Ich finde die Frage, die sich ja auch so ein bisschen aufgedrängt hat, du hast es in deinem kleinen Intro ja schon so ein bisschen angesprochen. Was ist jetzt der BVB? Weil wenn du natürlich jetzt zu den BVB-Verantwortlichen gehst und sagst, Leute, ihr könnt nicht gegen Top-Mannschaften, ihr seid in der Liga in dieser Saison einfach nicht besser als Platz 5, dann sagen die, naja, Moment mal, wir stehen gerade im Halbfinale der Champions League, wir stehen unter den besten 4 Mannschaften in Europa, wir haben die Bayern weggeputzt, und dann bekommst du eben sowas zu hören. Und dann die Frage auch an dich, Olli, also was ist denn jetzt Status Quo beim BVB? Ist es mal so ein Spiel gegen Leipzig, was man versemmelt, oder ist es dann so ein Königsklassenabend am Dienstag oder Mittwoch im Signal Iduna Park, wo du wo keiner mehr sitzen kann, weil er so euphorisiert ist? Also was ist der BVB in der Saison?
Ja, also sagen wir es mal so. Ich glaube, dass wenn man jetzt die Bundesliga analysiert, dann muss man sagen, der BVB ist, leider werden die BVB-Fans sagen, nicht Leverkusen in dieser Saison. Und der BVB ist auch nicht der VfB Stuttgart, weil der VfB Stuttgart wirklich wie aus einem Guss spielt. Da muss man immer die Einschränkung machen. Ja, die Mannschaft von Sebastian Hoeneß, die spielt auch nicht international, aber die Art und Weise, wie sie spielt, imponiert mir wirklich sehr mit Geschwindigkeit, mit Pressing, mit Gegenpressing. Sie geben sich auch nie geschlagen. Also das ist schon in Sachen Dynamik über dem BVB. Am ehesten die Vergleichsgröße, die man da hatte. Leipzig, um das auch noch zu sagen, Leipzig hatte einen relativ großen personellen Umbruch im vergangenen Sommer. Deshalb haben sie auch speziell in der ersten Saisonhälfte einiges liegen gelassen. Da merkte man, die Automatismen greifen noch nicht. Die kommen jetzt immer besser in den Flow. Und da sieht man, dass sie gerade was die Geschwindigkeit angeht, gegenüber Borussia Dortmund da im Vorteil ist. Und der BVB ist für mich eine Mannschaft mit durchaus Potenzial. Der BVB ist für mich eine Mannschaft, die, wenn sie denn voll konzentriert zu Werke geht, wenn sie mit großem Engagement zu Werke geht, wenn sie wirklich, aber das müssen sie dann auch schon, an die Schmerzgrenze gehen wird, dann sind sie sehr wohl in der Lage, auch eigene, ich sag mal, Defizite zu kompensieren. Also man hat, finde ich, mit Niklas Füllkrug jetzt, das ist jetzt für mich ein Unterschied zu den anderen deutschen Spitzenmannschaften, man hat mit Niklas Füllkrug einen Stürmer, der trifft, der aber jetzt nicht ideal zur Spielweise von Borussia Dortmund passt. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal erörtert. Der BVB hat zudem das Problem gehabt, dass man Spielaufbau eben schon genannt, dass man da auf der dafür sehr, sehr wichtigen Position zentraldefensiven Mittelfeld in dieser Saison lange Zeit große Probleme hatte. Emre Can spielt eine schwache Saison. Man hat jetzt natürlich deutlich zugelegt, nachdem Marzen gekommen ist, der sich da sehr gut einbringt, und nachdem Marcel Sabitzer wirklich endlich mal das zeigt, was er auch in der österreichischen Nationalmannschaft zeigt. Also der BVB ist eine Mannschaft, die aktuell, finde ich, was die Qualität angeht, nicht so gut besetzt ist wie Leverkusen, die auch nicht so homogen ist wie Leverkusen, auch nicht so homogen ist wie beispielsweise der VfB Stuttgart, die aber, wenn sie wirklich alles in die Waagschale wirft und wenn sie sich auch durch Fehler und eigene Defizite, Stichwort Atletico Madrid Rückspiel, nicht aus dem Konzept bringen lässt, die dann immer noch in der Lage ist, tatsächlich auch große Dinge abzuliefern. Aber dazu muss die Einstellung, dazu muss das Engagement wirklich bei, ich sag mal, 180% liegen. Das ist keine Mannschaft, der, sagen wir mal, erfolgreich Fußball zu spielen auf Top-Niveau leicht fällt. Muss es auch nicht, aber dann musst du es halt mit Einstellung kompensieren. Das ist meine Meinung.
Ja, absolut. Also da gebe ich dir hundertprozentig recht. Olli, ich würde sagen, wir hören mal in eine Stimme rein des Trainers, Edin Terzic.
Ja.
Ich habe ihn nämlich gefragt, ob es einfach in der Saison, ob man das vielleicht sich einfach eingestehen muss. Naja, es war irgendwie in der Liga keine optimale Saison und vielleicht ist man auch in der Saison einfach nicht besser. Ich finde, das ist ja auch mal, kann man ja auch mal ganz offen und ehrlich sagen, wie du angesprochen hast. Naja, vielleicht haben die anderen einfach bessere Einzelspieler. Vielleicht haben sie ein besseres Teamgefüge. Hier ist das, was Edin Terzic zu uns gesagt.
Ja, es war deutlich mehr drin, das steht außer Frage. Und wir sind sehr unzufrieden heute mit dem, Ergebnis und natürlich auch mit der Tabellenkonstellation. Das haben wir jetzt mehrfach betont. Und heute hatten wir die große Chance, wir wissen um die Wichtigkeit des Spiels, des Spieltags, dass wir Punkte gut machen können und unsere Position verbessern können bis zum Ende der Saison. Jetzt sind wir 5 Punkte hinter Platz 4 und wissen, dass es jetzt mit 3 Spielen natürlich sehr schwer sein wird. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt aufhören, sondern wir werden weiterhin versuchen, jetzt mit den 9 Punkten, die jetzt noch möglich sind, die wir erzielen wollen, versuchen dann die Situation in der Tabelle zu verbessern.
Ja, wir hörten den Cheftrainer, wir hörten Edin Terzic und das, was er da gesagt hat, das ist logischerweise nicht ganz falsch. Ich finde allerdings, es ist auch in der Conclusio dann vielleicht auch nicht ganz richtig, denn wo er recht hat, da hat er recht. Und es ist so, es wäre mehr drin gewesen, wenn nicht immer er spricht von Kleinigkeiten, wenn diese kleinen Fehler, diese Konzentrationseinbrüche, diese kleinen taktischen Undiszipliniertheiten, was auch Positionstreue oder auch Sauberkeit im öffnenden Pass, im Spielaufbau passiert wären. Da hat er zweifelsfrei recht. Wenn allerdings sich diese vermeintlichen Kleinigkeiten immer wiederholen, in schöner Regelmäßigkeit, in der Rückrunde vielleicht nicht mehr ganz so häufig wie in der Hinrunde, dann muss man tatsächlich auch sagen, fehlt es letztendlich an der Qualität gegenüber den Mannschaften, die in dieser Saison in der Fußball-Bundesliga einen stabileren Eindruck
ja,
machen.
Ja.
Also zu einem anderen Fazit kann ich da, ich weiß nicht, wie bewertest du es, aber zu einem anderen Fazit kann ich da nicht kommen.
Ja. Weißt du, was ich so ein bisschen hoffe immer, Olli, wenn wir gerade mit dem Verantwortlichen, gerade auch mit Edin Terzic über ja so vermeintliche Kritik dann auch sprechen, wenn wir die äußern,
ja,
dass er in seinen Antworten das auch nicht hundertprozentig alles ernst meint, weil das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, er ist eigentlich auch so ein Stück weit ja zufrieden. So. Also was heißt zufrieden, aber er sieht das alles nicht so dramatisch und auch die Verantwortlichen, klar, stellst du da niemanden an den Pranger. Nur ich halte es für sehr, sehr schwierig und falsch, damit in die Winterpause, in die Sommerpause jetzt dann zu gehen und zu sagen, naja, wir waren im Halbfinale, Liga war zwar nicht alles gut, aber wir haben auch in München gewonnen und so weiter. Also ich hoffe tatsächlich, dass sie auch im Großen und Ganzen sehen, was in dieser Saison falsch gelaufen ist und das schonungslos analysiert. Weil ich glaube, wenn sie das nicht machen, dann haben sie auch in der nächsten Saison ein riesengroßes Problem.
Das glaube ich auch, Ich denke schon, dass da auch Klartext geredet werden muss und denke oder ich hoffe zumindest, dass Edin Terzic das auch intern tun wird. Er ist ja ein Trainer, das hat er ja auch mal gesagt, der vielleicht noch etwas mehr als andere Trainer seine Spieler in der Öffentlichkeit schützt.
Ja.
Man muss ja auch mal fairerweise dazu sagen.
Das ist auch okay.
Das ist ja auch, ob es okay ist, ist jetzt vielleicht auch eine andere Frage. Das ist halt, ich sag mal so, der allgemeine Trend in der Trainerbranche. Also die Trainertypen, die dann eher mit Schwarz Grazer Pädagogik gearbeitet haben, die dann öffentlich Spieler auch mal in Anführungsstrichen absauen und sehr, sehr deutlich öffentlich kritisieren. Die sind alle ein paar Semester älter, ne? Also die sind teilweise noch älter als ich. Felix Magath, für mich der Großmeister der schwarzen Pädagogik. Auch Trapattoni, wenn der dann mal so richtig Dampf abgelassen hat. Und aber auch ein José Mourinho hat das so gemacht. Das ist nicht mehr ganz so en vogue, nicht mehr ganz so angesagt. Mhm. Nur, und das, darauf kommt es an. Und da gebe ich dir völlig recht. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass sowohl die BVB-Verantwortlichen, aber in erster Linie der Trainer, den Spielern sehr, sehr deutlich sagt, dass diese immer wiederkehrenden Fehler, die immer wiederkehrenden gleichen Fehler, das ist ja noch schlimmer, als wenn es immer verschiedene Fehler wären, dass das etwas ist, was absolut nicht geht und dass man sich das auch jetzt, nehmen wir mal diese Saison, blicken wir ein bisschen zurück, die Hinrunde der vergangenen Saison, dass man sich das jetzt eigentlich auch zumindest bei bestimmten Spielern lange genug angeschaut hat.
Ja, das sehe ich ganz genauso und trotzdem würden wir gern noch über einen sprechen, der uns, Julian Brandt habe ich schon angesprochen, der hat es nicht so schlecht gemacht, meiner Meinung nach, und trotzdem einen, der uns, wenn er es denn zeigt, unfassbar viel Spaß auf dem Platz bereitet, und deshalb würde ich vorschlagen, hier kommt unsere Kategorie Spieler der Woche.
Spieler der Woche.
Ja, wir haben dann tatsächlich trotz des 1:4 in Leipzig einen Spieler der Woche gefunden und den haben wir deshalb, wir haben ein bisschen diskutiert, Manni und ich, sollen wir überhaupt einen Spieler der Woche heute benennen, sind dann aber schon der Meinung, ja, machen wir schon, weil er ist sowas wie ein Hoffnungsträger. Die Rede ist logischerweise von dem Mann, der für den einzigen Lichtblick da gesorgt hat, mit seinem Tor, Jadon Sancho. Seine Geschichte ist ja bekannt, ausgeliehen in der Winterpause. Der verlorene Sohn kommt zurück. Dann hat er erst sehr, sehr frisch und stark in den ersten Spielen gewirkt. Danach merkte man doch, okay, der hat eine lange Pause hinter sich, eine lange Wettkampfpause gehabt, bei Man U kaum gespielt. Der braucht noch eine gewisse Zeit. Das wird mittlerweile wieder besser bei ihm, ist in den vergangenen Wochen wieder besser geworden. Und er ist natürlich auch, Manni, ein emotionaler Spieler. Und Erfolgserlebnisse und Tore tun jedem Fußballer gut. Aber ich glaube, Jadon Sancho, so wie er gestrickt ist, dem tut das vielleicht noch mehr gut als dem einen oder anderen.
Live von den Toyota-Gewerbewochen mit den neuen Nutzfahrzeugen, auch voll elektrisch. Mit geringem Verbrauch und hoher Nutzlast geht's direkt aufs Feld. Mit dabei und in der Leasing-Offensive der neue Pro Ace City. Schon ab 156 Euro im Monat, zuzüglich Mehrwertsteuer. Kurzfristig verfügbar bei Ihrem Toyota-Partner.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz sensibler Typ und das haben sie ja von Anfang an immer gesagt. Auch bei der Rückkehraktion hat jeder gesagt, naja, sie brauchen jemanden, der ihn in den Arm nimmt und auch immer irgendwie Geduld mit ihm hat. Ne? Also er hatte ja dann nach seinen ersten zwei Spielen, wo er dann erst Marco Reus einen aufgelegt hat im Januar und dann im nächsten Spiel, glaube ich, hat er noch einen Elfmeter gegen Köln rausgeholt. Dann war das ja alles schon vielversprechend und dann hatte er schon einen Durchhänger und da haben dann auch nicht wenige gesagt, boah, lass doch lieber mal den Jamie Bynoe-Gittens oder so wieder spielen oder den Adeyemi. Ja. Aber nein, sie hatten irgendwie Geduld mit ihm und das zahlt er im Rahmen seiner Möglichkeiten, das muss man auch immer noch sagen, zurück. Er ist nicht mehr der, der nach Belieben die Abwehrreihen her spielt. Also das ist er entweder noch nicht oder eben allgemein nicht mehr. Ich glaube, dass es immer noch irgendwo in ihm schlummert und der BVB versucht es auszukitzeln. Und wenn man dann dieses Tor sieht, also der Ball kommt zu ihm und Marco Rose hat das auch ganz interessant skizziert. Er hat gesagt, der Ball kommt da, der Ball liegt da und er wusste genau, was passiert. Und es ist genau passiert, der zirkelt den Ball oben rechts in den Knick und das ist schon eine ganz, ganz große Klasse, Jadon Sancho da mitbringt. Übrigens war es sein 40. Bundesligator und damit ist er alleiniger englischer Top-Torschütze der Bundesliga-Historie. Also ja, auch das muss man erstmal schaffen, zumal er ja nur vier Saisons beim BVB war.
Ja, Hut ab.
Und lang würde das wahrscheinlich auch nicht tragen, ne? Weil in München gibt es dort ja auch einen Engländer, der auch nicht so schlecht unterwegs ist.
Ja, das kann man sagen. Der ist noch ein klein wenig treffsicherer. Aber die große Qualität von Jadon Sancho, und jetzt schlagen wir nun wirklich mal ganz stark den Bogen, dann wird doch Zeit, denke ich. Hatten viel negative Themen dabei, hält diese Woche ja wirklich ein richtiges Highlight bereit. Jetzt schlagen wir mal den Bogen zu dem Spiel gegen PSG. Er kann ein extrem wichtiger Faktor werden, weil er natürlich diese Unberechenbarkeit in sich trägt. Das heißt, du kannst dich noch so gut auf ihn einstellen. Er macht manchmal Dinge, mit denen rechnet kein Verteidiger. Und dementsprechend können die auch dann nicht so ohne weiteres verteidigt werden. Und ich meine, wenn wir mal uns PSG vor Augen führen, eins ist mal richtig und wichtig, die Hintermannschaft des französischen Spitzenteams ist nicht unbedingt der beste Mannschaftsteil. Also wer weiß, vielleicht schlägt er die große Stunde von Jadon Sancho beispielsweise am Mittwoch, denn eins ist ja mal klar, Manni, der BVB sollte schon nach Möglichkeit vorlegen oder in Vorlage gehen in diesem Hinspiel.
Ja, zumal die Historie in der Champions League gerade auch so ein bisschen zeigt, ja, auswärts hat es der BVB aktuell auch nicht so wahnsinnig. Da waren zwar so ein paar ganz gute Spieler, aber wir erinnern uns mal an das Spiel in Paris, wo wir dann auch echt auch ein bisschen schockiert waren, wie ängstlich der BVB war. Und auch in Eindhoven war das nicht wahnsinnig gut. Auch in Atletico Madrid war es auch nicht das Goldene vom Ei. Also man ist wirklich gezwungen, zu Hause, glaube ich, echt fast schon zu gewinnen. Also klar, ein Unentschieden, dann hast du immer noch Hoffnung, aber verlieren solltest du nach Möglichkeit auf keinen Fall. Und ich finde es, bevor wir, glaube ich, noch ganz kurz dann auf Paris ein bisschen näher eingehen, lass uns mal ganz kurz einen Ton von Gregor Kobel hören. Ich fand, der hat das nämlich sehr, sehr gut nach dem Spiel in Leipzig auf den Punkt gebracht.
Aber nichtsdestotrotz, wir haben noch eine Riesenchance vor uns, um die ja, Solana-Saison jetzt noch wirklich zu versüßen auch. Und um das geht es jetzt, dass wir da unser Selbstvertrauen wieder schöpfen, Vollgas mit Spaß und Freude in das Spiel reingehen.
Ja, und da hat er mal was Richtiges gesagt, der Gregor Kobel. Jetzt gibt's nur eins, Vollgas. In der Tat, das muss das Motto sein. Denn Manni, ich meine, klar, Borussia Dortmund spielt eine starke Champions-League-Saison bislang. Sonst wären sie logischerweise nicht im Halbfinale. Das kommt ja jetzt auch nicht alle Nasenlang vor. Aber wenn wir mal zurückdenken an die Champions-League-Spiele in dieser Spielzeit, wann war Borussia Dortmund erfolgreich, also waren häufiger erfolgreich, aber wann haben sie eine wirklich überzeugende Leistung hingelegt? Nämlich dann, wenn die Mannschaft mit totalem Engagement zu Werke gegangen ist, wenn die Mannschaft wirklich mutig agiert hat, wenn sie versucht haben, den Gegner unter Druck zu setzen, wenn sie ins Pressing gingen. Natürlich immer, wenn das Konzentrationslevel auch stimmte, das ist mal die Grundvoraussetzung. Du hast es angesprochen, beispielsweise Viertelfinale, Atletico Madrid, da war man ja wie das Kaninchen vor der Schlange, und erst in der zweiten Halbzeit, als man sich dann wirklich was zugetraut hat, nach dieser kleinen Einlage an der Seitenauslinie von Sebastian Kehl gegen Diego Simeone, da hatte man den Eindruck, jetzt ist die Mannschaft auch wach und jetzt traut sich die Mannschaft auch etwas zu. Und in dem Rückspiel gegen Atletico, auch ein sehr interessanter Aspekt, finde ich, nur von der Psychologie her, starke erste Halbzeit, dann tatsächlich wieder ein Rückfall. Dann gab es für kurze Zeit auch international sozusagen dieses hässliche nationale Gesicht von Borussia Dortmund, als man diese zwei Gegentore geschluckt hat. Nur man hat sich dadurch dann nicht aus der Bahn werfen lassen, sondern man hat dagegen gehalten. Man hat sofort wieder das Heft des Handelns an sich gezogen. Und deshalb finde ich, Das ist die richtige Herangehensweise. Vollgas, draufgehen, mutig sein, sich nicht durch Fehler. Leider Gottes begeht die Mannschaft in dieser Saison vielleicht etwas zu viel Fehler, als es einer Spitzenmannschaft zu Gesicht stehen dürfte. Aber es kommt darauf an, sich davon nicht runterkriegen zu lassen. Und dann können natürlich gerade jetzt im K.O.-Modus diese Spiele unter Flutlicht in diesem Hexenkessel Westfalenstadion eine Eigendynamik entwickeln, so wie wir es gegen Atletico erlebt haben. So muss das auch zumindest atmosphärisch von der Herangehensweise am Mittwoch sein.
Ja, ich glaube, es muss auch tatsächlich wirklich alles passen. Du hast es angesprochen, die Atmosphäre oder die Zuschauer. Es muss wirklich alles passen, weil der BVB in der Saison einfach nicht oder nicht mit weniger als 100% zurechtkommt. Also wenn du ein bisschen weniger gibst, wenn du da ein bisschen nachlässt, dann wirst du auch von Paris hergespielt. Weil qualitativ sehe ich den BVB tatsächlich unter Paris Saint-Germain. Aber, und das haben wir eben jetzt auch schon des Öfteren gesehen in der Saison, kann der BVB trotzdem auch für eine Überraschung sorgen. Und ich glaube, das ist der ganz, ganz große Trumpf, den sie haben. Und von daher freue ich mich wahnsinnig aufs Spiel. Und man kann auch tatsächlich aus BVB-Sicht auch ein Stück weit hoffen, dass die Personalsorgen nicht noch größer werden. Weil ich hatte so den Eindruck, dieser, ich nenne es jetzt mal ein Stück weit, dieser zweite Anzug, der sitzt noch nicht so ganz. Also Ian Maatsen, Emre Can war gesperrt, dann Donny Malen, der jetzt auch schon seit längerem ein bisschen sich erst mit seiner Oberschenkel mit seinen Oberschenkeln rumplagt, dann ist noch eine Erkältung dazugekommen, dann spielt Adeyemi auch nicht jedes Spiel auf einem soliden Niveau.
Das sind auch kann sehr, man sehr so große, sagen, ja.
Ja, also sind auch ganz, ganz große Schwankungen drin von okay, bemüht und ganz ordentlich bis hin zu um Gottes Willen bitte in der Halbzeit rausnehmen. Also klar, glaube ich, muss man sagen. Und ich glaube, so ein Donny Malen, der bringt dann doch Qualitäten mit, auf die man sich dann auch ein Stück weit besser verlassen kann. Klar, der war jetzt auch lange raus, da weiß man nicht, okay, wie wird das sein, wenn er denn wieder jetzt dabei ist. Aber ich glaube gerade auch so ein Mats Hummels, der ja sowas wie Mr. Champions League ist beim BVB in allen 10 Königsklassenspielen von Anfang an gespielt und alle auch durchgespielt, war auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und Micky Süle wurde ja dann eingewechselt, ja, Da merkt man auch ein bisschen an, dass er in letzter Zeit einfach nicht so oft gespielt hat. Ich glaube, das kann man schon auch so deutlich sagen. Du hast Salih Özcan angesprochen, da tut es vielleicht dann auch wieder gut, wenn ein Emre Can, auch wenn der auch immer sehr, sehr viel Kritik schlucken muss, wieder mit dabei ist, dass einfach die bestmögliche Mannschaft dann auch auf dem Platz steht.
Ja, definitiv. Also wie gesagt, da gibt's ja noch ein paar Fragezeichen hinter der Aufstellung von Borussia Dortmund, ob es beispielsweise bei Ian Maatsen tatsächlich reicht. Donny Malen, das könnte wohl tatsächlich zeitlich ein bisschen eng werden.
Nicht
nur diese, diese Oberschenkelprobleme, und zuletzt war dann ja auch in der Reha so ein bisschen außen vor, weil er halt auch noch einen Effekt hatte. Der BVB braucht dringend einen Marcel Sabitzer, und zwar mit exakt so einer Vorstellung wie gegen Atletico Madrid. Wenn allerdings das vom Personal einigermaßen hinhaut und wenn beispielsweise die Mannschaft auch A, diszipliniert, aber B, vor allen Dingen auch mutig spielt, dann könnte da auch was gehen. Denn also wenn PSG, ja, meistens lässt Luis Enrique mit einer Viererkette jetzt spielen, manchmal auch mit drei Innenverteidigern, aber wenn er beispielsweise mit einer Viererkette spielt, dann hat er Hakimi rechts, der ist, was die Offensivbemühungen angeht, für mich einer der besten Außenverteidiger der Welt. Auf der linken Seite Nuno Mendes, aber gleichzeitig die lassen auch gelegentlich mal Gegner im Rücken weglaufen. Mhm. Also da kann tatsächlich für Borussia Dortmund wirklich was gehen. Es ist immer noch keine Mannschaft, auch wenn ich finde, sie hat sich gut entwickelt. PSG ist auch noch mal besser geworden seit den beiden Aufeinandertreffen mit dem BVB in der Vorrunde.
Ja.
Aber es ist für mich immer noch keine Mannschaft, die hundertprozentig homogen ist. Also es ist immer noch so ein bisschen so, dass wenn vorne Dembélé, Mbappé oder Basola ihren Angriff zu Ende gespielt haben, dass die sich dann auch mal eine kleine Kunstpause gönnen.
Ja.
Und die gilt es einfach zu nutzen, dann Tempo zu machen, zielstrebig nach vorne zu spielen. Das hat der BVB ja auch beispielsweise bei diesem 1:1 dann im zweiten Spiel dem Spiel in Dortmund schon deutlich besser gemacht als bei dieser 0-2 Auftaktniederlage in Paris.
Ja, ich glaube auch, Paris ist da insofern auch vielleicht für den BVB jetzt ein ganz guter Gegner, weil du kannst diese Mannschaft, du hast die Homogenität angesprochen, ich glaube, du kannst den Spielern da von Paris auch sehr schnell mal die Lust am Fußballspiel nehmen. Und dann stellst du so eine Mannschaft mal auf die Probe, dann gilt's eigentlich zusammenzurücken. Und ich glaube, so eine Mannschaft wie beispielsweise Real Madrid oder so oder Man City, die lassen sich davon gar nicht so weit beeinflussen. Aber bei Paris, auch so nach den Erfahrungen der letzten Jahre, das ist, glaube ich, eine Mannschaft, die denkt dann, die fängt dann an zu denken. Und das könnte auch wieder die Chance für den BVB sein.
Absolut.
Da irgendwie Profit draus zu schlagen, also das
ja, sie haben auch ihre Erfahrungen mit Scheitern schon gehabt in der Champions League und löst dann vielleicht auch so einen Verunsicherungsfaktor aus, wenn sie denn dann mal in Rückstand gehen sollten oder so. Also wie gesagt, ich bin da nicht ohne Hoffnung für dieses Champions League Halbfinale. Ich habe diesen Traum von Wembley also für mich keinesfalls beerdigt, sagen wir es mal so.
Hast du dich schon mal nach Flügen umgeguckt, oder was, Olli?
Nee, noch nicht. Da bin ich Chaot. Immer auf den letzten Drücker.
Ja, oder?
Das sehe ich meistens habe ich Glück damit.
Das sehe ich auch so. Olli, weil es mir gerade noch einfällt, lass uns mal noch ganz kurz schnell, weil wir eine Hörerfrage bekommen haben, die ich auch ganz interessant fand, weil ich das jetzt auch schon die letzten Spiele mal ab und zu gemerkt habe. Gar nicht so das ins Ausufernde ausschweifen lassen, aber ganz kurz. Bei den Abstößen des BVB. Wenn du dich erinnerst, das ist immer eigentlich Gregor Kobel, Nico Schlotterbeck und sogar eventuell noch Mats Hummels. Die stehen da zu dritt auf einer Reihe am 5-Meter-Raum und dann passen sie sich den Ball nach rechts oder nach links. Und ab und zu ist mir das auch schon aufgefallen und unseren Hörer Philipp war das, vielen Dank an der Stelle, auch und der hat sich gefragt, wieso macht man das immer? Also er hat das Gefühl, immer wenn sie da versuchen, klein rauszuspielen, dann ändert das in einem regelrechten Chaos. Und jetzt hat er sich gewünscht, dass wir das mal so taktisch ein bisschen erklären, wieso man sowas macht bei einem Abstoß.
Live von den Toyota-Gewerbewochen mit den neuen Nutzfahrzeugen, auch voll elektrisch. Mit geringem Verbrauch und hoher Nutzlast geht's direkt aufs Feld. Mit dabei und in der Leasing-Offensive der neue Pro Ace City. Schon ab 156 Euro im Monat, zuzüglich Mehrwertsteuer. Kurzfristig verfügbar bei Ihrem Toyota-Partner.
Ja, das ist immer schön. Wollen wir hoffen, dass jetzt, wenn wir beide unseren Erklärungsversuch hier versuchen anzubringen, Edin Terzic nicht gerade zuhört. Aber sagen wir mal so, das ist interessant, dass die Frage kommt, weil, wie gesagt, auch in dieser Folge haben wir ja wieder drüber gesprochen, dass der BVB im Spielaufbau, auch wenn es da eine gewisse Verbesserung gibt, immer noch einige Probleme hat. Man legt sich für den Spielaufbau, ich sag mal, 1 bis 2, maximal 3 Varianten zurecht als Mannschaft. Das, was der BVB spielt, ist ein sogenannter Dreieraufbau mit den Protagonisten, wie sie eben beschrieben worden sind. Allerdings hat man das so ein bisschen angereichert, auch in der Rückrunde. Und zwar eine Schlüsselrolle, finde ich, kommt da sehr häufig Ian Maaßen zu. Ian Maaßen geht häufig, wenn der BVB das Spiel hinten vom Torwart von Kobel aus aufbaut, in eine zentrale Position und bietet sich an. Allerdings, das Problem ist, dass mittlerweile, und ich glaube, gibt es 2 Probleme beim BVB im Spielaufbau. Zum einen dadurch manchmal, wenn man eine Sache so lange thematisiert, wie es jetzt in Dortmund gemacht wird, dann führt das automatisch zu einer leichten Erhöhung der Nervositätskurve bei den Spielern. Das heißt, dann passieren vielleicht häufiger Fehler, wenn, ist meine persönliche Meinung, wenn die Spieler wegen, jetzt wieder Spielaufbau und damit haben wir doch diese Saison so unsere Problemchen. Das ist das eine. Das andere ist, dass sich die Gegner zunehmend auf diesen BVB-Spielaufbau eingestellt haben. Das war sehr schön zu beobachten, das heißt aus Dortmunder Sicht gar nicht schön zu beobachten, bei dem Hinspiel im Viertelfinale in Madrid. Also Diego Simeone hat seiner Mannschaft 100%ig gesagt, pass auf, was Borussia Dortmund im Spielaufbau macht. Sobald der Maaßen nach innen geht, geht ihr sofort auf den Maaßen drauf, weil zu 80% wird der Kobel den Ball auf den spielen. Und genauso ist es gekommen. Und Das ist eine Baustelle, die Borussia Dortmund hat. Ich persönlich habe eine ganz spezielle Meinung dazu. Die ist jetzt nicht besonders innovativ, das gebe ich gerne zu. Und das ist ein Hinweis an Torhüter. Zur Not, spiel den Ball lang. Ja. Spiel den Ball lang hinten raus. Und dann musst du halt im Mittelfeld mal ein Kopfballduell gewinnen und dann auf den zweiten Ball gehen. Ja. Das ist besser, gerade in engen Spielen, als sich in solche, ja, wenn man da schon weiß, dass man da eine Sollbruchstelle hat, wenn man weiß, dass man da nervös ist, dann würde ich da eher empfehlen, das Risiko zu minimieren.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, also die Voraussetzung für diese Art des Spielaufbaus, um natürlich dann auch so den Gegner ein bisschen zu locken, ist natürlich, dass alle, die da hinten drin stehen, gut am Ball sind, und dazu gehört dann auch der Torwart. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei Alex Meyer hat es mir so einen Tick sogar besser gefallen, also zumindest in den Situationen. Ich glaube, wir müssen nicht über Gregor Kobel diskutieren, er ist ein Weltklasse-Torhüter, aber gerade so in Situationen, wo es ein bisschen brenzlig wird, dann versuchen noch klein rauszuspielen, da gebe ich dir dann hundertprozentig recht. Da muss auch einfach der lange Ball kommen und das darf man dann auch nicht auf Teufel komm raus versuchen irgendwie durchzusetzen, und das ist wirklich zwingend Voraussetzung, damit sich das lohnt, weil sonst geht das in die Hose und kann echt erstmal ganz, ganz schlecht aussehen und dann auch noch folgenschwere Konsequenzen haben. Also,
absolut.
Genau. Philipp, ich hoffe, wir konnten, oder Olli konnte das so ein bisschen aufdröseln, was damit gemeint ist, gewünscht ist. Und ich glaube, Sie, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, versuchen Sie natürlich auch gegen Paris, die so ein bisschen zu locken, um sich dann ein bisschen einfacher hoffentlich durch die Mitte oder nach vorne kombinieren zu können. Denn es steht das erste Halbfinale seit, wann war es, Olli? 2013 an, ne?
Genau. Ist ein bisschen her.
Ich glaube, wenn man sich da zurückerinnert, und du hast dich ja für uns zurückerinnert, da werden so ein paar Emotionen auch geweckt. Und deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, hier kommt unser Flashback der Woche.
Flashback der Woche.
Genau so ist es, Manni. Ein Flashback der Woche aus gegebenen Anlass, also Halbfinale Champions League. Das ist logischerweise was Besonderes. Mit Hin- und Rückspiel dann auch noch. Also da muss sich das Finale schon sehr, sehr anstrengen, um da noch drüber zu kommen, einfach was die Dramatik angeht. Und wie gesagt, es ist lange her, dass Borussia Dortmund es tatsächlich mal so weit geschafft hat. Der Trainer damals hieß Jürgen Klopp, logischerweise. Und der Gegner in dem Halbfinale, der steht auch aktuell im Halbfinale, hat es allerdings mit dem FC Bayern zu tun.
Gott sei Dank.
Ja, glaube ich auch. Der hieß Real Madrid. Ich sag auch deshalb Gott sei Dank, weil also es ist besonders unangenehm, gegen Real Madrid in K.O.-Spielen anzutreten, wenn das Rückspiel dann im Santiago Bernabeu stattfindet. Da wachsen die manchmal über sich hinaus. Und so war es eigentlich auch damals, auch wenn logischerweise, glücklicherweise aus Sicht von Borussia Dortmund, es dann trotzdem nicht gereicht hat für Real Madrid. Aber erinnern wir uns noch mal zurück, das waren wirklich denkwürdige Partien. Hinspiel fand am 24. April 2013 in Dortmund statt. Und an einem Tag davor, da passierte dann etwas wirklich sehr, sehr Denkwürdiges bereits. Zwar sickerte damals durch, wie gesagt, einen Tag vor dem Hinspiel, Halbfinale gegen Real Madrid, sickerte durch, dass Mario Götze zum FC Bayern gehen wird. Die Bild-Zeitung hat es rausgehauen dann in der Nacht davor. Und es war jetzt eigentlich gar nicht mal so eine große Überraschung, wenn man heute reflektiert, nüchtern drüber nachdachte. Denn Mario Götze hatte eine Ausstiegsklausel in Höhe von, mit ein paar Prämien, 37 Millionen Euro in seinem Vertrag. Und damals war er der beste deutsche Fußballer. Also insofern, man hätte eigentlich gar nicht so überrascht sein müssen. Aber man war es dann natürlich trotzdem. Und vor allen Dingen, dass das ausgerechnet vor diesem wichtigen Spiel rauskam, das hat für extremen Unfrieden gesorgt. Ich kann mich noch erinnern, als ich dann am Tag vor dem Spiel zur zur Pressekonferenz ins Stadion gefahren bin. Da war damals der Alster Aki Schmidt noch damit, mittlerweile lebt er leider nicht mehr, noch damit beschäftigt, so eine Stadionführung mit einigen BVB-Fans zu machen. Und der sagt nur zu mir, Mauli, hast du gehört? Mario, geh zu den Bayern, sie haben uns das Herz rausgerissen. Das hat er gesagt und ich meine, so haben das die Leute tatsächlich auch damals gefühlt. Jürgen Klopp war extrem angefressen. Er sagt, klar, es hätte noch schlechtere Momente gegeben, dass diese Nachricht durchsickert, beispielsweise 4 Stunden vor dem Spiel, aber auf einer Skala von 1 bis 10, was die bittersten Momente für so eine schlechte Nachricht angeht, sind wir bei 9. Klopp war richtig sauer, hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Bayern da möglicherweise bewusst was durchgestochen haben, um die Konzentration bei Borussia Dortmund vielleicht ein klein wenig zu stören. Das haben die logischerweise extrem bestritten, wird man auch nie so richtig rauskriegen können. Trotzdem hat Jürgen Klopp, und das war ja eine seiner großen Stärken, damals eine Pressekonferenz gegeben, in dem er wirklich sehr emotional darum geworben hat, doch bitte Mario Götze nicht auszupfeifen in diesem Spiel, sondern tatsächlich dann auch zu zeigen, dass der BVB auch in schwierigen Momenten zusammenhält. Und dieser Appell, der fruchtete, der kam an. Es war eine unfassbar gute Stimmung im Stadion bei diesem schweren Spiel, wo der BVB natürlich klassischer Außenseiter war. Und das Unglaubliche war dann tatsächlich, dass Borussia Dortmund Real Madrid wirklich mit 4:1, man kann fast schon sagen, da vom Platz gefegt hat. Alle 4 Tore Robert Lewandowski. Und das war ein historischer Tag. Und das 1:0 von Robert Lewandowski übrigens vorbereitet von Mario Götze. Also trotz allem an diesem für ihn sicherlich auch nicht ganz einfachen Tag. Er hat mir später mal gesagt, also er hatte richtig fast ein bisschen Angst, als er da in das Stadion eingelaufen war, weil er natürlich nicht wusste, wie die Fans ihn empfingen. Also wie gesagt, der BVB gewinnt das Hinspiel mit 4:1 gegen starkes Real Madrid namentlich. Also Cristiano Ronaldo hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich gemacht, Sergio Ramos spielte da. Übrigens Xabi Alonso war damals sozusagen der Mittelfeldstratege von Real und noch einige andere richtig große Namen waren vertreten. Eine Woche später dann das Rückspiel im Bernabeu. Und der BVB natürlich mit einem 3-Tore-Vorsprung da angereist, also durchaus selbstbewusst. Und ich fand es ganz interessant, die spanischen Kollegen, ich habe mir das dann mal erklären lassen, wenn man diese vielen Sportzeitungen damals in Spanien gelesen hat, die schrieben überall etwas vom Espíritu de Juanito. Und ich habe mir das übersetzen lassen, der Geist von Juanito. Und zwar hatte das folgende Bewandtnis: Juanito war ein Rechtsaußen von Real Madrid, in den 80er Jahren gespielt, lebt auch nicht mehr mittlerweile. Der stand wie kein Zweiter für dieses Selbstvertrauen, das Real Madrid immer ausgezeichnet hat. Und er stand wie kein Zweiter dafür, auch in scheinbar aussichtslosen Situationen nicht aufzugeben, immer dran zu glauben. Und tatsächlich hat Real Madrid es mit diesem Juanito geschafft, diese K.O.-Spiele manchmal noch zu drehen. Also zum Beispiel, sie haben mal 1:5 auswärts bei Borussia Mönchengladbach verloren und haben dann tatsächlich das Rückspiel 4:0 gewinnen können und sind dann weitergekommen. Damals galt ja noch diese Auswärtstorregelung, deshalb weitergekommen mit einem 4:0 zu Hause. Gegen Inter Mailand haben sie das gleich zweimal vollführt, dieses Kunststück. Naja, und gegen den BVB sollte dieser Geist von Juanito dann auch für ein Wunder sorgen. Danach sah es aber lange nicht aus und erst so in der letzten Viertelstunde, stand lange 0-0, in der letzten Viertelstunde drehte Real Madrid richtig, richtig auf. Dann hatten sie auch einen Lattenschuss, einen Pfostenschuss. Roman Weidenfeller wuchs über sich hinaus, hat tolle Dinger da vereitelt. Also hat das Spiel seines Lebens gemacht. 82. dann allerdings Benzema 2:0 und dann 88. das... Also 1:0 Benzema in der 82. und in der 88. dann das 2:0 von Sergio Ramos. Und neben mir ein spanischer Radioreporter auf der Pressetribüne im Santiago Bernabeu. Und der hat immer nur gerufen, Espíritu de Juanito, Espíritu de Juanito. Der Geist von Juanito sozusagen im Anflug auf das Santiago Bernabeu. Aber wir wissen alle, wie es ausgegangen ist. Er ist zerschellt an Roman Weidenfeller. Und der BVB zog dann tatsächlich nach Wembley ins Finale ein. Manni, und diese kleine Anekdote habe ich deshalb erzählt, weil ich mir das sehr, sehr wünschen würde, wenn wir das nochmal erleben würden in diesem Jahr.
Ja, ich mir auch und ich glaube, jeder BVB-Fan auch und ich glaube, jeder deutscher Fußballfan sowieso. Wenn es dann vielleicht ja, zu einer Art Revanche kommt, dann Ende Mai in Wembley, das wäre schon spektakulär. Also ich hätte Lust
drauf. Das auch. Hätte was.
Und der ja. Spirito Juanito war es, ne?
Ja, genau.
Ich glaube, genau das ist ja das, was, glaube ich, auch für den BVB dann auch so ein Stück weit
zählt. Ja, ne?
Aus so einer kleinen Außenseiterrolle so nochmal über so sich hinauswachsen, nochmal zusammenzustehen, genau. Nochmal an sich glauben. Und ich glaube, das wird in diesen zwei Spielen gegen Paris immens wichtig werden.
Wir werden sehen, ob der BVB auch mit solch einem Spirit diese Spiele bestreiten wird. Also es werden sicherlich atmosphärisch allein, wenn ich jetzt an dieses Spiel am Mittwoch in Dortmund denke,
ja.
es wird ein Highlight werden, atmosphärisch. Und ja. Wollen wir hoffen, dass es auch eins werden wird, über das wir noch in vielen, vielen Jahren reden ja. werden.
Übrigens auch schon davor. Also ist ein fetter Fanmarsch auch angekündigt.
Ja.
Der BVB-Fans, also ich glaube, das könnte wirklich so ein Gänsehautabend werden und ich freue mich wahnsinnig auf Mittwoch.
Ich mich auch und ihr sicherlich auch. In diesem Sinne, das war die Dortmund-Woche und diesmal sagen wir mal, auch wenn wir Sportjournalisten natürlich immer angehalten sind, neutral zu sein, ruhig mal die Daumen drücken.
Ja, unbedingt. Also, macht es gut,
dann.
Schöne Woche euch.
Ciao.
Ciao. Und hier bin ich nochmal ganz kurz eine Nachricht, eine Info an euch, ihr Lieben da draußen. Und zwar nächste Woche am 6. Mai muss die Dortmund-Woche leider für eine Woche pausieren. Also nächste Woche keine Dortmund-Woche. Wir hören uns dann erst wieder am 13. Mai. Ja, es geht tatsächlich auf meine Kappe. Ich kann nächste Woche leider nicht. Und wie Olli immer so schön sagt, der Podcast ist ein Fall für zwei. Deshalb würde das auch nicht alleine machen. Aber wir hören uns dann, wie gesagt, am 13. Mai wieder und hoffentlich besprechen wir dann den Einzug von Borussia Dortmund ins Champions League-Finale nach Wembley. Bis dahin alles, alles Gute euch und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Tschüss und danke für euer Verständnis.
Live von den Toyota-Gewerbewochen mit den neuen Nutzfahrzeugen, auch voll elektrisch. Mit geringem Verbrauch und hoher Nutzlast geht's direkt aufs Feld. Mit dabei und in der Leasing-Offensive der neue Pro A-City. Schon ab 156 € im Monat, zuzüglich Mehrwertsteuer. Kurzfristig verfügbar bei Ihrem Toyota-Partner.